Hallo, meine lieben Enliven-People, willkommen zu einem neuen Podcast und ich habe eure Bitten und euer Flehen gehört. Michael, wir müssen unbedingt mal wieder über Strategiespiele, über Aufbauspiele reden und ich habe eure Bitten, eure Flehen, eure Gebete habe ich erhört und habe die Weiten des Internets durchsucht nach einer Person, die dafür würdig ist und ich habe gefunden, nämlich den lieben Strategienerd, der mir heute vorsitzt, also digital, nicht im selben Raum, aber wir können miteinander reden. Hi, sei mir gegrüßt.
Einen wunderschönen guten Tag. Hallöchen.
Wir werden heute in dieser Stunde werden wir das Unmögliche möglich machen. Wir werden euch erklären, wie How-to-Warenkette, How-to-Weltherrschaft. Also wir werden über Burnout reden, wir werden über Aufbauspiele, wir werden über alles Mögliche reden. Lieber Nerd, ich möchte dir eine Studie mitbringen und bitte dich darauf zu reagieren.
Gerne.
Denn wenn man eine Studie drin hat, dann ist man untermauert und dann spricht man viel Wahres. Ohne Studie geht das nicht. Ich bringe dir eine Studie aus dem letzten Jahr mit, nämlich von Quantic Foundry von Sommer 2024. Und die haben festgestellt, dass es einen enormen Abfall des Interesses von Strategiespielen gegeben hat. Das lag 2016 noch bei 50% und jetzt liegt es nur noch bei etwa 30%. Also zu Deutsch, 67% der heutigen Gamer legen beim Spielen immer weniger Wert auf strategisches Denken und Planen. Hast du eine Vermutung, woran das liegen könnte?
Ja, tatsächlich. Ich sehe das in den aktuellen Spielen, die so auf den Markt kommen. Die Strategiespiele gehen immer weiter in die Tiefe. Siehe zum Beispiel ein Anno 1800 und ein Manor Lords ist ja am Anfang auch schon in die Tiefe gegangen, ein Workers and Resources und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass darauf nicht mehr viele Leute oder nicht mehr alle Lust haben. Dadurch entwickelt sich, glaube ich, so eine Kern-Community, die eher in die Tiefe geht und eine, ich möchte sie mal sagen, nicht strategische Community, die dann halt vielleicht sogar strategisch unterwegs ist, ohne es zu merken. Ja, gerade so eine Sachen wie Assassin's Creed oder sowas, da musst du ja auch schon strategisch vorgehen und dir einen Plan machen, um irgendwie weiterzukommen. Das ist ja auch schon eine Form von Strategie oder Taktik, die du dir da zurechtlegen musst.
Steckt nicht in allen Spielen ein Quäntchen Strategie? Das ist eine sehr, sehr interessante Frage.
Genau, richtig.
Ich bringe dir mal kurz, zumindest laut der Studie, die Erklärung mit, woran das liegt, warum wir jetzt eigentlich immer weniger Strategiespiele spielen, beziehungsweise warum immer weniger warum weniger Leute Lust auf Strategie haben. Und die Ursachen machen die allgemein bei einem Trend deutlich oder verantworten diesen Trend dafür, denn es zeigt sich ja auch zum Beispiel, dass heutzutage Filme immer mehr Schnitte haben, ne, und Videos bei YouTube immer kürzer werden. Aber gleichzeitig, diese Studie gibt den Social Media die Schuld. Ich lese mal vor. Eine weitere mögliche Hypothese ist, dass die zunehmende Negativität, Polarisierung, Aufdringlichkeit und emotionale Manipulation in sozialen Medien zu einer anhaltenden kognitiven Überlastung unserer begrenzten kognitiven Ressourcen geführt hat. Einfach gesagt, wir sind von den sozialen Medien möglicherweise zu erschöpft, um tiefgründig über Dinge nachzudenken. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Der Sehr Alltag spannend. Ist schon ein Strategiespiel, sodass wir dann keine Zeit mehr haben, um uns in virtuelle Strategiespiele vorzuwagen.
Das ist eine sehr interessante These, ja. Tatsächlich, ja.
Ist das Leben nicht gewissermaßen ein Strategiespiel? Ist es schon nicht zu komplex geworden? Du hattest jetzt mitgebracht, ist nicht in allen Spielen ein bisschen Strategie drin? Ich meine, dennoch gibt es einen großen Unterschied zwischen Assassin's Creed und Workers and Resources.
Oh ja.
Und damit habe ich euch ungefähr so einen Prolog präsentiert. Wir reden heute darüber, warum Aufbauspiele eigentlich toll sind und ob sie wieder noch komplexer werden sollten oder eigentlich einfacher. Strategienerd, ich muss mich echt dran gewöhnen, du hast einen fantastischen Namen. Aber ich frage dich, betrachte das so ein bisschen, als ob wir hier einen Guide schreiben oder Wer wird Millionär spielen. Was ist die einfachste Warenkette, die du kennst?
Holz.
Das kam wie aus der Pistole
kommt
geschossen.
Kommt in fast jedem Spiel vor. Kommt in fast jedem Spiel vor und ist die einfachste, die ich kenne. Wird irgendwo auf eine beliebige Karte gesetzt und dann kommt Holz raus.
Okay.
Kannst du in jedem Spiel machen. Völlig egal, ob du im Mittelalter anfängst mit Manor Lords, ob du über die mehr oder weniger Moderne gehst in Anno oder frühe Moderne in Anno 1800 hin zu Workers and Resources. Überall setzt du einen Holzfäller hin und machst Holz. einige Spiele oder auch tatsächlich alle drei Spiele verarbeiten das dann sogar noch weiter in Bretter, wo du dann mit Brettern noch was machen kannst. Bei Anno ausschließlich, bei den anderen Spielen unter anderem mit Brettern, aber auch Holz. Das ist so die einfachste Warenkette, die ich kenne. Wald, Holzfällereien, Holz.
Am Anfang war das Holz. Und damit, was ist die komplizierteste Warenkette, die du kennst?
Das ist eine gute Frage. Die komplexeste, komplizierteste würde ich tatsächlich bei Workers sehen, womit durchaus der Atomenergie oder in Richtung der Flugzeug- und Schiffsproduktion, wenn du dir in die Fahne schreibst, dass du alles selbst erzeugen willst.
Atomenergie. Ich habe das mal tatsächlich rausgesucht und schau mal, ob wir es hinbekommen. Biomüll, Aluminium, Schrott, wo ist er denn? Zement, Kohle, Dünger, Kies, Eisen. Gott, es ist unglaublich, wie viel verschiedenes Atommüll habe ich gefunden. Oh, ja. Dafür braucht man ein Kernkraftwerk, einen Export und einen Container. Mhm. Sprechen wir von Uranoxid?
Genau, du machst Uran, dann Uranoxid, dann machst du UF6 daraus und aus dem UF6 machst du den Kernbrennstoff und den lieferst du ins Kraftwerk. Das ist aber nur die halbe Wahrheit, denn du brauchst, um das alles herzustellen, Chemie. Und für diese Chemie wiederum brauchst du Holz, da brauchst du Öl, da brauchst du Pflanzen für. Und wenn du das wieder alles herstellen willst und dir das auch vor allen Dingen auf die Fahnen schreibst, das alles selbst herzustellen, in einer funktionierenden Produktionskette, sodass alles ineinander greift, dann wird das sehr schnell sehr kompliziert.
Da kennt sich jemand aus. Und damit vielleicht auch, und das ist wahrscheinlich eine Frage, die dir häufiger begegnet, warum hast du dich gerade für dieses Spielgenre entschieden? Also hat es dich gefunden oder hast du es gefunden?
Nee, es hat mich gefunden. das liegt vielleicht auch daran, wie ich tatsächlich denke. Einfache Spiele erzeugen bei mir tatsächlich also relativ schnell Langeweile. Mein Kopf braucht irgendwas zu tun. Also ich lese auch sehr viel privat oder mache hier auch zu Hause, ich rede mit der KI über Quantenphysik, ja, und solche Sachen oder lese Physikbücher von Stephen Hawking und solche Sachen. Also ich brauche einfach, mein Kopf braucht immer was zu tun. Und ich finde es einfach spannend, dann in so eine Tiefen einzusteigen und mich in diese Produktionsketten reinzuarbeiten und dann wirklich auch zu versuchen, alles im Griff zu haben, dass es dann alles ineinander greift. Das finde ich einfach super interessant.
Das heißt, dein Kopf darf alles produzieren, aber die einzige Warenkette, die dir selbst verboten ist, ist Langeweile zu produzieren.
Ja, das kann man sehr, sehr gut und treffend auch so ausdrücken. Ja, absolut.
Aus welchen Gütern besteht Langeweile, wenn ich fragen darf?
Boah, schwierig. Schwierig. Also ich habe sehr gerne mal Langeweile, aber dann aber auch wieder durchaus Langeweile, wo ich da einfach wirklich gar nichts mache. Deswegen eigentlich aus nichts.
Aus nichts, ne? Aus Zeit und aus Untätigkeit, das sind die beiden Stoffe dafür.
Tatsächlich aus nichts. Es gab da bei uns in der Stadt mal einen netten Test, den habe ich damals mit meiner Frau gemacht. Dort konntest du einen Ball bewegen aufgrund von deiner Gehirnaktivität. Wenn du denkst, hat sich der Ball bewegt. Das Ziel des Spiels war es, nicht zu denken und einfach nur abzuschalten. Das war ein sehr interessantes Spiel. Vor allen Dingen, weil man da bei diesem Spiel lernen konnte. Das war bei uns auf einer Stadt mal aufgebaut. Da habe ich mit meiner Frau, bin ich damals ein paar Mal hingegangen und hab das getestet. Und da konntest du dann wirklich mal für dich selbst lernen, wie funktioniert es, einfach nur nichts zu machen.
Ist der Ball durchgedreht bei dir?
Nee, tatsächlich nicht. Ich habe da sehr lange mit meiner Frau drüber geredet und sie hat dann zu mir gesagt, ja, ich habe die ganze Zeit versucht, daran zu denken, nichts zu machen. Also, dann habe ich gesagt, ja, aber hast du daran gedacht? Und dann denkst du ja schon daran und das Denken ist ja schon was. Und das ist, Langeweile ist für mich dann einfach nichts. Ich mache einfach nichts. Ich sitze einfach da und mache nichts.
Beweg den Ball nicht. Interessant.
Genau. Ist tatsächlich ein Spiel bei uns gewesen. Es gibt so ein Experimentierlabor bei uns und da war das aufgebaut. Super interessantes Spiel, wirklich. Mach einfach mal nichts.
Empfehlen wir allen Leuten, die auf deine Akademie gehen, um Aufbauspieler zu trainieren. Die müssen auch mal sich quasi, wir sprechen später noch ausführlich über deine Akademie. Das wäre quasi sowas zum Entschleunigen, so zum Ausruhen. Einfach mal nichts denken, bevor die Hirnzellen wieder komplett ans Limit gebracht werden. Ich verfolge deinen Kanal jetzt schon seit längerer Zeit und finde es total spannend, weil du ja so einen Mix aus Let's Plays und gleichzeitig aus Guides bietest. Du bist quasi so das externe Tutorial für sehr viele Spiele, die kein gutes Tutorial haben. Und ich mich, da du das ja auch mittlerweile hauptberuflich machst, wie viel Zeit brauchst du ungefähr, um dich so ein Spiel einzuarbeiten, wenn wir jetzt zum Beispiel Workers and Resources nehmen oder City Skylines?
Tatsächlich relativ lange, ja. Also bei City Skylines Teil 2 habe ich alle Dev Diaries tatsächlich gelesen und verschlungen, um mich da in das Spiel reinzuarbeiten, um zu verstehen, wie die Spielmechaniken funktionieren. Bei Workers and Resources bin ich mittlerweile auch über 1000 Stunden und habe da sehr, sehr, sehr lange dran gewerkelt und mir auch immer wieder die Dev Diaries durchgelesen. Das ging bei Workers halt relativ gut, weil das Spiel sich ja selbst entwickelt hat mit der Zeit über dieses Early Access Prinzip von Workers and Resources. Und wenn du da dran geblieben bist über die Jahre, dann konntest du mit den Dev Diaries quasi selbst mit jedem Schritt immer mehr Neues lernen und dann austesten und ausprobieren. Also schon relativ lange, ja, muss ich sagen. Also da geht relativ viel Zeit rein in so ein Spiel.
Aber bist du dann jemand, wenn wir jetzt zum Beispiel über diesen Plan sprechen, dass du dich in ein Spiel einarbeitest, bist du dann mehr so ein Theoretiker, der sich erst wirklich sehr viel einliest, oder bist du mehr so ein Praktiker, oder hast du eigentlich einen ständigen Wechsel aus beidem?
Ich mache tatsächlich beides. Das ist das Erste, was ich in einem neuen Spiel mache, ist, mir jeden Button anzugucken und den Tooltip dazu durchzulesen. Also quasi eine Mischung aus beiden. Mir theoretisch durchlesen, was die Praxis macht.
Also ich mach's, es gibt ja Leute, die zum Beispiel bei Dark Souls sagen, die ersten 10 oder 20 Tode sind gar nicht zum Siegen da, die sind zum Scheitern da, zum Lernen da. Und so ist es ein bisschen bei mir auch bei Aufbauspielen, also vor allem bei Frostpunk, dass ich erstmal eigentlich Hauptsache Fehler mache, damit ich halt daraus lerne. Ne? Und dass ich bei jedem Scheitern weiß, okay, das habe ich jetzt falsch gemacht, das werde ich beim nächsten Mal aber auch anders machen. Und dann bin ich immer dankbar für jeden neuen Fehler. Und ich sag dir so, beim sechsten Mal habe ich es auch drin, aber ich ärgere mich am Anfang gar nicht. Ich versuche auch gar nicht am Anfang alles richtig zu machen, zumal ich ja nicht alles kenne. Du bist so jemand, der sich Tooltips durchliest. Ich will prozentual gar nicht wissen, wie wenig Leute das machen, aber du saugst da jedes Detail auf. Welches Spiel bzw. welche Warenkette eines Spiels hat dich so am meisten frustriert, herausgefordert?
Eine ganz einfache, tatsächlich. Eine Heizung. Immer wieder. Das ist eigentlich eine ganz einfache Warenkette. Aber wenn die nicht funktioniert, dann ist vorbei. Workers and Resources im Winter. Da musst du nur zwei Dinge anliefern. Kohle und Arbeiter. Das alles. Und es geht in jedem meiner Let's Plays mit ziemlicher Sicherheit mindestens einmal schief.
Warum?
Tja, das ist eine gute Frage. Entweder ist die Kohle nicht da. Du hast vergessen, also das kann wieder so eine Kette aus Ereignissen sein. Es ist ein Stau, der Kohlelaster ist nicht angekommen. Oder da ist ein Treibstoffproblem gewesen. Du hast vergessen, Treibstoff hinzuliefern, ist die Kohle nicht rechtzeitig angekommen im tiefsten Winter. Oder die Leute kommen zu spät. Oder du hast einen Bauauftrag gestartet und die Leute sind urplötzlich nicht mehr da, sondern auf der Baustelle und haben keine Zeit mehr ins Heizwerk zu fahren. Oder. Und Workers and Resources ist da sehr, sehr direkt, wie die Realität dann entsprechend ja auch ist. Ne? Wenn die Leute bei minus 20 Grad eine Woche keine Heizung haben, kann das ein Problem sein. Und genau das ist bei Workers and Resources auch da. Und ja, dann kann es sehr schnell vorbei sein mit der Republik. Das ist das, was mich immer wieder tatsächlich in jedem meiner Let's Plays von Workers and Resources frustriert, die Heizung. Weil es mindestens immer eine Situation gibt, wo sie nicht funktioniert.
Stelle ich mir sehr lustig vor, wenn ich das so als Roleplay sehen würde und du sitzt an deinem Schreibtisch und beantwortest Telefonate und andauernd Beschwerden und sagst, ja, ich kann es ja auch nicht besser, um Gottes Willen, das ist ein heftiger Winter. Was mich aber zu einer interessanten Frage bringt, da du ja mehr immer auf die Welt, vielleicht auch durch die Spiele, so einen Makroblick hast, wenn du in der Deutschen Bahn sitzt, in einem ICE, der jetzt Verspätung hat, denkst du dir manchmal so, also wenn ich ja hier am Hebel sitzen würde, ich würde das logistisch besser hinkriegen als ihr?
Ah, ist schwierig. Das ist halt, schwierig. Also ein bisschen besser geht, glaube ich. Aber irgendwann muss man sich auch eingestehen, dass das Netz so komplex ist und dass man dann halt Entscheidungen treffen muss. Wenn irgendwo ein Zug stehen bleibt, weil irgendein Zug überholt, dann musst du halt die Entscheidung treffen. Fängst du ganz unten an. Die Weichen umzubauen, bleiben noch mehr Züge stehen. Baust du erstmal neue Gleise und dann die Weichen umbauen, dann werden langfristig vielleicht mehr Züge kommen. Lässt du jetzt die Züge pünktlich fahren, okay, dann hast du keine Zeit, Weichen zu bauen, dann wird es in Zukunft immer schlimmer. Ist halt schwierig.
Also du würdest, wenn du die Deutsche Bahn anführen würdest, dann würdest du sagen, lieber nochmal ein neues Spiel starten, anstatt damit weiterzumachen, was gerade ist?
Ja, tatsächlich, genau.
Liebe Deutsche Bahn, wenn ihr das gerade hört, einfach neue Partie starten.
Genau.
Oh wei.
Dieses berühmte Beispiel, die Karte gefällt mir nicht, ich starte eine neue Karte.
Hast du das manchmal, ich habe manchmal, wenn ich ein Kontor setze bei Anno, dass mir die Insel nicht gefällt und ich mir dann denke,
oh ja,
neu starten.
Oh ja, das habe ich so oft gemacht früher, ja.
Das ist,
und ich dachte, nee, das ist nicht schön, da startest du mal neu.
Es ist ja total spannend, das würde mich studientechnisch mal viel mehr interessieren, als wie viele Leute noch Bock auf Strategiespiele haben. Wir haben definitiv noch Bock, wir halten es zusammen. Aber es gibt ja, ich würde mich auch Studien interessieren, die sich mal untersuchen, so unterschiedliche Phasen und Phasen innerhalb eines Spiels. Denn es gibt zum Beispiel Leute, die mögen an einem Aufbauspiel am liebsten das Startgefühl. Ne? Kontor setzen, Holz abhacken, alles entwickelt sich. Und je mehr steht, desto langweiliger ist es. Ist es auch bei dir deine liebste Phase oder denkst du dir, nee, meine Hochphase, meine Lieblingsphase liegt deutlich später?
Es kommt aufs Spiel drauf an, tatsächlich. Bei einigen Spielen ist es für mich die liebste Phase, aber bei so komplexen Spielen wie Anno 1800 aktuell oder einem Workers, da hast du halt auch im Late Game, wenn du eine riesige Inselrepublik hast oder eine riesige Republik mit Städten, hast du wiederum ganz andere Herausforderungen in Anno halt, dass du die Leute alle versorgen musst und dann geht eine Kleinigkeit schief, kommt ein Schiff zu spät und plötzlich sind die Leute unglücklich, verdienst kein Geld mehr. Und dabei Workers, dass ein kleiner ungeplanter Stau plötzlich die gesamte Treibstofflieferung für eine ganze Stadt in Bedrängnis bringt und dann alles stehen bleibt und dann kommt im Heizwerk keine Kohle mehr an und die Leute können nicht mehr zur Arbeit fahren und so weiter und so fort. Gerade bei so komplexen Games wie Anno oder Workers hat das Late Game, finde ich, immer wieder ganz andere Herausforderungen.
Stimme ich dazu. Ich finde auch bei Aufbauspielen, ich glaube, im Deutschen ist es echt am schlimmsten, immer zwischen Strategie, Tycoons und Aufbauspielen zu unterscheiden. Vor allem ja, weil ja sehr viele Spiele unterschiedliche Elemente haben oder auch so Überlappungen haben. Aber es ist ja dieser ewige Kampf zwischen Ordnung und Chaos. Ne? Und ich finde so die ersten Warenketten, so Holz und so, das geht ja noch. Und gerade bei Anno, wenn du dann mehrere Inseln parallel managen musst und es dann zu Engpässen kommst, ist es halt vor allem immer, also wenn alles gut läuft, das ist halt langweilig. Aber wenn dann die Krisen herbeikommen, dann kommt es drauf an, wer kann hier leisten, wer kann hier was machen. Ich habe eben für mich mal aus dem Bauch, habe ich mal drei Elemente oder drei Säulen ermittelt, was ich an Komplexität toll finde. Erstens ist es die Gleichzeitigkeit von verschiedenen Systemen, die du aufbaust. Dann ist es noch die Tiefe dieser Systeme und dann auch noch die Konsequenzen, Aktion, Reaktion zwischen diesen Systemen, die dir dann wirklich den Hirnschmalz rausquetschen.
Ja, genau, richtig. Das trifft es ziemlich gut.
Ja. Und ich glaube, du kannst mir gerne sagen, was so dein krassester Moment war, aber ich glaube so, also Frostpunk war für mich so ein Aufbauspiel, was halt endlich mal mit dieser Zen-Meditation aufgehört hat und mir gezeigt hat, hier ist dein wahrer Endgegner, das Wetter oder deine Menschlichkeit, die dir im Weg ist. Und ich glaube dabei der DLC, der letzte Herbst, weil da noch die politische Ebene hinzukommt, du hast noch diesen Auftrag, du musst diesen Generator innerhalb von wenigen Wochen zusammenbauen und du kannst an so vielen Fronten verlieren und musst halt permanent ausloten, wie kriege ich das Ganze irgendwie nach vorne, um behalt noch ein bisschen Moral. Der letzte Herbst.
Ja, genau. Das, das sind so eine Sachen. Bei mir war es tatsächlich mein letztes Sibirien-Let's Play mit Workers, wo die Kälte sehr extrem ist und sehr stark kommt, wo du selbst mit einer schlecht platzierten Heizung schon Probleme bekommen kannst. Was ja im Prinzip am Ende des Tages ein ähnliches Setting ist wie so ein Frostpunk, wo du dann halt wirklich überlegen musst, wie machst du's? Und das darf dann halt nicht mehr nur eine Woche nicht ausfallen, sondern das darf halt auch schon einen Tag nicht ausfallen, die Heizung. Ansonsten sterben dir die Leute weg. Und dann musst du anfangen zu priorisieren und zu gucken. Und das und diese Entscheidung zu treffen, sind schon hart, aber wie ich finde, auch spielmechanisch, wenn sie gut umgesetzt sind, gerade wie es ja bei einem Frostpunk oder einem Workers dann auch durchaus auch ist, eine Erfahrung, dass man sowas auch mal spielt. Dass du eben wirklich mal vor diese harte Entscheidung in dem Spiel gestellt wirst.
Ich das ist total spannend, weil ich kriege meine ganze Spielebiografie jetzt gar nicht hin, warum ich von einem Genre zum anderen gesprungen bin, aber irgendwo dazwischen ist ja die eigene Identität, der eigene Geschmack, ne? Und was ich total spannend zum Beispiel an Battle Royale Spielen fand, die ich lange Zeit nichts abgewinnen konnte, bis dann die Pandemie mich dazu gebracht hat, weil ich eben diesen Stress gebraucht habe. Und da fand ich es irgendwie spannend, Battle Royale damit zu vergleichen, also so ein bisschen wie Edge of Tomorrow, falls du das kennst. Das ist dieser Zeitschleifenfilm auf dem Schlachtfeld.
Ja. Ja.
Und du tätigst ja 1000 Entscheidungen. Du musst in jeder Sekunde eine Entscheidung treffen, die dich dem Sieg näher bringt oder halt eine falsche tätigst, die dich scheitern lässt. Und das ist ja nicht mit einer Entscheidung gewonnen, sondern du musst sehr viele Entscheidungen hintereinander treffen. Und das ist so ein bisschen das, was ich bei Strategiespielen ja auch sehe. Es ist eine riesige Kette an richtigen Entscheidungen. Und ich habe letztens nochmal die Kampagne von Frostpunk gespielt und die dauert halt 4 Stunden und ich habe es beim ersten Run geschafft und dachte mir, wenn dann nachher diese, das finde ich so ganz toll bei diesem Spiel, du hast nachher nochmal diese Kamerafahrt in Zeitstrecker, also wo ganz schnell vorgespult wird, wie deine Stadt entsteht und alles, was du auf diesem Bildschirm siehst, wie diese Stadt sich plötzlich in Hypergeschwindigkeit entwickelt, das waren alles richtige Entscheidungen und wenige falsche und das finde ich ist einfach ein total tolles Gefühl in dieser Komplexität, was für mich ein Assassin's Creed nicht schafft, weil ich da nur einen begrenzten Raum an Entscheidungen habe und auch einen begrenzten Raum ab zu scheitern. Das ist mir dann, wie du schon sagtest, zu einfach und zu langweilig.
Ja, genau, richtig. Genau. Genau.
Richtige und falsche Entscheidungen. Womit ich dann zu einem der Punkte komme, wo diese meisten Leute sich drüber beschweren. Ich gebe dir ein folgendes Szenario. Ich habe Jurassic Park in Jurassic Park World Evolution fertig gebaut und alle Dinos sind in ihren Zwingern und alle Dinos sind glücklich und die Limonadenpreise sind prächtig und alle sind glücklich. Und das ist für mich immer das allerschlimmste Gefühl. Alles läuft automatisch und eigentlich braucht es mich nicht mehr. Bist du da eher stolz oder fühlst du dich genauso leer wie ich?
Nee, ich fühle mich da genauso leer. Ich finde, ein Spiel hat immer einen Kipppunkt, ein Strategiespiel. Ein Kipppunkt, wo es eben in diese alles ist gut Mentalität umkippt und du eigentlich nur noch größer werden musst, aber es auch bleiben lassen kannst, weil eh alles gut ist. Das ist immer sehr deprimierend, finde ich. Und da gibt es ganz wenige Spiele, die es schaffen, diesen Kipppunkt ganz weit nach hinten zu schieben, dass immer irgendetwas passieren kann, was jetzt nicht einfach irgendein Event ist, wo so ein Tornado durch deine Stadt fliegt und dann ist die Hälfte der Stadt weg, sondern dass spielmechanisch irgendwas passieren kann, wo deine Stadt auch durchaus, wo du kämpfen musst, dass es weitergeht.
Das ist das, und diesen, quasi diesen, das diesen höchste, Kipppunkt das quasi immer wieder das höchste Entscheidungslevel, ja, ich verstehe.
Mhm. Ja, genau, richtig. Also ich finde das auch immer sehr nervig, wenn es Spiele gibt, die sehen ultra komplex aus und dann baust du etwas auf, aber es hat spielmechanisch überhaupt keinen Einfluss auf die Welt. Du kannst es auch weglassen, es sind trotzdem alle glücklich.
Zwei Fragen. Wenn du dann gelangweilt bist und dir quasi diese Katastrophe herbeisehnst, machst du dann absichtlich irgendwas falsch, um dir eine eigene Krise zu bauen oder sagst du dir, du verlässt das Spiel einfach?
Ich höre dann tatsächlich auf mit dem Spiel, ja.
Bei Jurassic World Evolution hast du ja immer noch die Möglichkeit, dass du zumindest so Chaos-Theorie-mäßig, ne, das ist jetzt nicht der Schmetterlingsschlag, aber du entfernst einfach nur einen kleinen Zaun, weißt du, und damit kannst du den ganzen Park ruinieren, weil der eine T-Rex ausgebrochen ist. Manchmal tue ich das, einfach nur so, weil ich zeigen möchte, dass ich nicht selbstverständlich bin, ne, dass es gar nicht so einfach war, weil ich in diese ganzen friedlichen Gesichter nicht mehr blicken kann.
Genau. Und da gibt's halt auch so viele Spiele, die das halt anders machen. Also gerade diese ganzen Aufbauspiele, die wir gerade schon angesprochen haben, ne? Auch so ein City Skylines Teil 2 ist da auch sehr prädestiniert für. Auch eine Kette, die man so manchmal gar nicht im Gedächtnis hat. Nämlich, dass zum Beispiel im City Skylines Teil 2 oder auch schon in Teil 1 Kraftwerke auch Treibstoff brauchen. Und wenn du einen Stau hast und der Treibstoff nicht ankommt, wie Kohle, über einen ganz normalen LKW, dann bleibt dein Kraftwerk stehen und hast du keinen Strom mehr, dann geht deine Stadt auch zugrunde. Das sind so Kleinigkeiten, so Abhängigkeitsketten, wo du dann halt, wenn du langsam deine Stadt aufbaust, an viele Dinge gleichzeitig denken musst. Ansonsten baust du dir fast absichtlich so ein Ding rein. Und ich habe noch nie tatsächlich absichtlich sowas gemacht. Aber wenn du halt eine Kleinigkeit beim Aufbau vergisst, weil man irgendwie auch nicht an alles denken kann, dann baust du dir quasi zwangsweise so eine Sachen mit ins Game rein, wo du dann später im Late Game deinen Spaß mit haben wirst.
Das ist auch so eine Sache, ne? Stadtplanung. Also das ist so, glaube ich, die meisten falschen Entscheidungen taken wahrscheinlich Anno-Spielende ganz am Anfang, wenn sie ihre Städte bauen, weil das hatte ich als Kind ganz häufig gehabt, dass vor allem, wenn bei Anno die Bürger halt irgendwelche Gebäude brauchen, ich das aber in der Stadtplanung nicht berücksichtigt habe und ich dann Häuser abreiße, um quasi eine Kapelle reinzustellen oder irgendwas anderes. Und das hatte ich jetzt letztens bei Anno 2070. Da wollten meine, ich glaube, es ist die vorletzte Stufe, beziehungsweise es ist sogar die höchste Stufe, und die wollten irgendein Finanzwesen haben, und dachte ich mir plötzlich, wie riesig ist bitte dieses Finanzwesen? Also, keine Ahnung, ich müsste ganz viele Gebäude abreißen oder diese Stadt nochmal neu bauen. Stadtbau. Aber würdest du sagen, bist du so ein Schönbauer? Also bist du auch jemand, der quasi dann so Dekorationen noch nutzt, oder denkst du dir, den Schmarrn brauche ich nicht?
Also ich versuche es zu nutzen, kann es aber nicht. Also Schönbau, ich gebe mir größte Mühe, schön zu bauen, aber krieg's selten richtig gut hin. Also da bin ich weit entfernt von anderen Schönbauern, zum Beispiel in einem City Skylines Teil 2 oder in einem Workers. Also ich versuche es, aber ich bin dann eher so der versucht, möglichst effektiv zu bauen. Funktional.
Unsere Züge sind pünktlich, unsere Züge sind aber nicht schön, und das ist halt so.
Genau, richtig.
Schöner Slogan. Du hattest gerade eben erwähnt, Spiele, die komplex aussehen, aber es letztendlich leider nicht sind. Hast du dafür ein Beispiel?
Boah. Wir müssen mal in meine Bibliothek gucken. So spontan jetzt auf den ersten Blick oder auf die erste Idee nicht. Aber ich weiß, es gibt immer wieder Spiele, die komplex aussehen, wo ich mir immer wieder gedacht habe, okay, also bist jetzt irgendwie fertig und jetzt passiert nichts mehr. Also spontan nicht. Ich müsste tatsächlich mal meine Bibliothek durchgucken, weil ich so eine Spiele relativ schnell streiche.
Vergesse, aus den Annalen lösche.
Genau, richtig, weil ich sie dann halt auch nie wieder gespielt habe.
Es ist tatsächlich bei mir jetzt gerade dieses Anno 2070, weil ich ja jetzt, nachdem ich Anno 117 in der Vorschau spielen konnte, dachte ich mir, oh, ich will jetzt mal alle Anno-Teile nachholen, die ich vergessen habe. Und dann ist es irgendwie doch erschreckend, dass es letztendlich ja eigentlich nur darum geht, Produkte zu produzieren, damit deine Leute glücklich sind, damit sie dir Geld bezahlen. Und
genau.
Das ist irgendwie so, und dann hast du ein paar Piraten, die dich nerven, und dann löschst du den Piraten aus und dann bereust du es irgendwie, weil du jetzt niemanden mehr hast, der dich nervt. Der schlimmste Kater danach habe ich aktuell bei Anno-Spielen, und ich habe irgendwie das Gefühl, ich brauche in Aufbauspielen einen Feind. Also klar, mit Stronghold, das ist natürlich auch so ein Aufbau Echtzeitstrategie-Mix, da hast du wenigstens noch jemanden, der dich angreift, aber ich denke mir jedes Mal bei Anno, wo die militärische Komponente über die letzten Teile ja immer kleiner geworden ist, da fehlt mir irgendwas. Nur bei Frostpunk hast du ja wenigstens noch das Wetter, das du bekämpfen kannst, wenn du dich nicht mit deinen eigenen Leuten herumschlägst. Also, wie stehst du dazu? Weil das ist tatsächlich oft, was ich mich bei Echtzeitstrategiespielen nervt, wie beispielsweise bei Age of Empires, das ist an sich eine reine Militärwirtschaft. Also deine Leute sind ja eigentlich nur für die Waffenproduktion zuständig, aber Bedürfnisse haben die keine. Und das ist für mich immer so ein internen Konflikt, den ich doch gerne hätte.
Ich find's sehr interessant. Aber das ist auch genau einer der Gründe, warum ich ganz selten Echtzeit-Strategiespiele spiele, weil mich auch halt genau dieser Punkt halt nervt. Die sind halt nur dazu da, Waren für die Wirtschaft oder für das Militär zu produzieren und für mehr halt nicht. Das finde ich immer schade. Da könnte man mehr machen. Das ist genau einer der Punkte, warum ich tatsächlich ganz selten also richtige Echtzeit-Strategiespiele spiele, auf meinem Kanal auch. Oder also allgemein, auch offline nicht.
Es ist aber mir auch oft, weil irgendwie ist es immer dasselbe Setting bei Aufbauspielen. Also Anno, ne, ganz viel so eher so ruhige ja. Settings, dann möchte ich mal lieber was anderes haben. Da hatten wir letztens im Vorfeld hatten wir gesprochen über Surviving the Aftermath. Das ist ein postapokalyptisches genau. Aufbauspiel. Das ist auch wieder ein sehr interessantes Ding. Ich brauche gar nicht diesen entspannenden Kram. Und bei Echtzeitstrategiespielen, die ja mittlerweile auch ausgestorben sind, ist es halt oft entweder militärisch oder mittelalterlich. Und da lobe ich mir zum Beispiel sowas wie Iron Harvest. Das ist mal wieder was super, super, super Interessantes, gerade für die Kampagne, wobei die Skirmish-Matches da wieder unter der KI leiden. Ich glaube, wenn wir über RTS heute reden würden, müssten wir ganz viel über KI sprechen. Aber ihr seht schon ungefähr, ne, so einen Geschmack muss man ausloten. Kommen wir zu deinem YouTube-Kanal. Und wie gesagt, ich meinte ja, du bist so ein bisschen das Tutorial von Spielen, die selber schlechte Tutorials haben. Wie gehst du gerade vor? Weil du hast tatsächlich ja einen Daily-Upload. Wie gehst du für deinen Kanal vor?
Ich habe vor ewigen Zeiten mir einen Upload-Plan tatsächlich erstellt. Also wirklich so einen Let's-Play-Plan. Und das ist der Plan, den habe ich vor 3-4 Jahren erstellt und da halte ich mich tatsächlich ganz strikt dran, weil ich für mich gemerkt habe, dass das der beste Plan ist. Also es gibt immer 4 gleichzeitig laufende Let's Plays. Wenn mal eins ausläuft, dann startet ein neues und einen 5. Slot für, ja, weiß ich nicht, wenn man mal was anspielt oder sowas mit dann halt maximal 3 Videos am Tag idealerweise. Und das ist ein Konzept, das habe ich irgendwann mal erstellt, habe ich auch tatsächlich sehr lange dran gearbeitet und das ist ein Konzept, dem folge ich sehr stringent und das ist im Prinzip einfach auch dann mein Vorgehen. Um erstmal zu erklären, was ich mache und die Spiele an sich, das mache ich da suche ich mir halt keine speziellen raus oder so, sondern da spiele ich einfach querbeet das, was mir gerade Spaß macht. Also da gibt es jetzt auch kein spezielles Muster. Ich persönlich stehe halt nun mal auf Strategiespiele, aber es gibt da auch durchaus andere Spiele, die ich da mal zeigen würde, wenn ich irgendwann mal die Zeit dazu finde. Aber mir macht einfach das Erklären an sich auch Spaß. Gerade bei so einem Workers oder beim Stellaris oder bei anderen Spielen, die komplex sind. Mir macht es einfach Spaß. Ich habe es früher beruflich auch gemacht, erklärt, als Trainer und sowas. Und mir macht dieses Thema an sich einfach Spaß. Und das habe ich bei YouTube einfach weitergemacht.
Wenn wir jetzt von der Warenkette und YouTube als Aufbauspiel betrachten, wenn wir über die Warenketten Abos und Klicks sprechen, wie erlangt man die am besten?
Boah, das ist eine gute Frage. Da habe ich mich tatsächlich sehr, sehr, sehr lange auch mit beschäftigt. Und habe für mich persönlich einfach eine Sache festgestellt, die ich mir bei jedem Video frage, würdest du dein eigenes Video gucken? Und wenn ich das mit Nein beantworte, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es viele Klicks bekommt, sehr gering. Also wenn ich mein eigenes Video nicht mehr gucken würde, weil das einfach nur eins von vielen ist, ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass es Klicks bringt, sehr gering. Und das ist tatsächlich die einzige Frage, die ich mir so über die Jahre angewöhnt habe. Wenn andere große Kanäle ebenfalls dieses Spiel zeigen, würde ich mein Video angucken oder würde ich lieber deren Videos angucken? Wenn ich mir selbst beantworte, nur dann gucke ich lieber die Videos von anderen Kanälen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das anderen Leuten so geht, sehr groß. Und dann gibt es halt keine Klicks.
Interessant, das ist guter Punkt.
Die einzige Sache, die ich mir so angewöhnt habe. Es gibt ja sehr viele große Kanäle, die ich auch sehr gerne schaue. Und wenn ich mir halt selbst eingestehe, okay, dann gucke ich lieber bei anderen Großen vorbei, vielleicht macht man dann einfach ein anderes Spiel, was parallel rauskommt.
Das ist natürlich auch, das kannst du auch für die Marktwirtschaft übertragen, ne? Wozu ein Produkt produzieren, das andere schon im Überfluss produzieren? Was ist das Produkt, was du individuell erstellen kannst, das vielleicht noch niemand hat? Ne?
Ja,
deswegen, richtig. Individualität ist ganz wichtig.
Genau. Gab es Anfang des Jahres auch ein sehr interessantes Beispiel für genau diesen Punkt. Das ist der Release von Civilization 7 gewesen. Mhm. Parallel kam Foundation raus. Und ich habe mir irgendwann die Frage gestellt, welches Spiel von beiden sollte ich zeigen, weil beides geht halt nicht. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, würde ich mein eigenes Civ 7 Content gucken? Und dann habe ich mir gesagt, ne, eigentlich nicht. Eigentlich würde ich bei einem der anderen beiden großen deutschen Strategie-YouTubern gucken oder wahrscheinlich dann beide Let's Plays von denen sehen, was ich tatsächlich auch gemacht habe. Und ich würde meinen eigenen Content nicht gucken. Und da habe ich gesagt, gut, dann machst du Foundation. Das würde ich bei mir gucken.
Absolut.
Und deswegen habe ich Foundation gemacht. Das ist die einzige Frage, die ich mir bei Let's Plays strategisch stelle. Mehr eigentlich tatsächlich gar nicht. Und ob sie mir natürlich Spaß machen. Klar, also ein Spiel, was mir keinen Spaß macht, das spiele ich halt natürlich auch nicht. Aber das ist die einzige strategische Frage, die ich mir stelle. Ansonsten, ich achte da auch tatsächlich nicht auf Zahlen. Das sind Sachen, die gucke ich mir immer erst im Nachhinein an, um vielleicht was zu lernen über mein eigenes Vorgehen. Da gibt es ja so viele Sachen wie Thumbnails und so weiter, ne? Aber im Vorher ist das die einzige strategische Frage, die ich mir da stelle.
Ja, nee, super simpel und auch super einfach. Easy to learn, hard to master, geh stark von aus. Deine Reaktion so aus der Community, hast du da häufiger so Leute, die sagen, ich kam jetzt 4 Wochen nicht weiter, aber nachdem ich dein Video entdeckt habe, ist mein Leben wieder voll im Reinen?
Gibt's tatsächlich öfters, ja. Kommt aufgrund der Art des Contents, was ich mache, ja auch sehr viele Tutorials, tatsächlich regelmäßig vor, dass Leute dann kommentieren, ja, super, dein Video hat mich weitergebracht. Ja.
Gibt's Leute, die sagen, dass du Zeit verschwendest? Mit so komplexen Kram?
Gibt's auch, natürlich. Gibt's auch. Gab's letztens erst jemanden, der dann kommentiert hat, ey, du erklärst zu viel, spiel doch mal lieber. Gut. Ja.
Ja, okay. was macht man dann? Dann erwartet man die Person, dass sie entweder einen Spielevorschlag macht, was du spielst, aber ich glaube, das wäre auch super langweilig, wenn du Workers and Resources einfach nur spielen würdest. Ich kenne das vor allem, also ich glaube, das schlechteste Spiel, was ich twitchen sollte oder streamen sollte, sind vor allem so RTS-Spiele, wenn man nämlich, ist es bei manchen Leuten, wenn man dann zuguckt, die fallen dann plötzlich in so ein Schweigen, weil sie hochkonzentriert sind, und ich glaube, das ist auch super langweilig. Man braucht halt quasi auch diesen Kommentar, um zu verstehen, was auf dem Bildschirm passiert, weil du ja deutlich mehr siehst als vielleicht Leute, die dir gerade zugucken.
Ja, genau, richtig.
Deswegen, ohne richtig, erklären genau. Geht das nicht, sonst würdest du ja nicht verstehen, was da passiert. Es sei denn, die Person ist genauso weit wie du. Aber spannend, was es so an Kommentaren immer gibt. Ich habe tatsächlich mal mir auch gerne mal so Sachen, ne, im Internet angeguckt, so Reddit-Foren. Ich finde es immer, das wirkt manchmal so wie so anonyme Selbsthilfegruppen, die gerade darüber sprechen. Und es gibt tatsächlich einen interessanten Beitrag auf Reddit. Da beschwert sich jemand, dass er niemanden anderen findet, der auch Strategiespiele mag. Und da gibt es einen interessanten, also erstens, die Leute haben weniger Zeit, das hatten wir eben schon ermittelt. Zweitens, Social Media ist schuld, das wussten wir aber schon, aber jetzt wissen wir es doppelt. Und da kommt ein interessantes Statement, das lese ich dir gerne mal vor. Es gibt einen Genrezyklus, ein neues Genre etabliert sich, gewinnt einige Fans und alle neuen Spieler wollen diese Fans bedienen. Dadurch wird das neue Spiel zwangsläufig komplexer, was zwar die Fans zufriedenstellt, aber es für andere schwieriger macht, in das Genre einzusteigen. Das führt dann zum Aussterben, da die Hardcore-Fans immer mehr Komplexität fordern und die Gelegenheitsfans verdrängt werden.
Das ist ein sehr guter Punkt, ja. Das ist ein sehr guter Punkt.
Ist das Problem? Also ich betrachte das halt bei Horrorspielen, die dürfen nicht mehr unheimlicher werden, weil den Leuten das zu unangenehm ist, und damit müssen sie immer weniger unheimlicher sein und sind damit eigentlich keine Horrorspiele mehr. Und da frage ich mich, sind Strategiespiele damit eigentlich noch überlebensfähig, wenn sie nicht mehr komplexer werden dürfen, weil es dann weniger kaufen, und sie dürfen aber auch nicht casualiger werden, weil dann ist die Frage, was sie dann noch zu diesem Genre macht.
Wir erleben das exakt das ja gerade live in Person. Bei Paradox Interactive. Exakt das, was du gerade beschrieben hast, passiert ja gerade mit Europa Universalis 5. Dass die Hardcore-Fans ein komplexes Spiel fordern. Paradox hat in den letzten Jahren dann mit Crusader Kings und dem Victoria 3 eher Spiele gemacht, die versucht haben, die breite Masse zu erreichen, was sie durchaus auch sehr erfolgreich geschafft haben. Und jetzt wollen aber die Hardcore-Fans ein Hardcore-Game haben, und so die ersten Reaktionen von Europa Universalis 5 sind ja eher, wow, ist das komplex. Krass. Und ich habe da keine Antwort drauf, deswegen bin ich sehr gespannt, wie sich ein Europa Universalis 5 schlagen wird, gerade weil wir exakt diesen Zyklus beobachten können gerade, dass es jetzt Spiele gab, die eher weniger komplex sind, was ich persönlich nicht schlimm finde, weil man dann halt auch durchaus mal eine zweite oder dritte Partie starten kann, wenn es Spaß macht, das Spiel. Und einem Spiel, was jetzt sehr komplex werden wird, höchstwahrscheinlich. Noch ist es ja nur nicht draußen, aber nach den ersten Reviews soll es so sein. Mal gucken, wie die Fans das annehmen. Ich bin sehr gespannt. Ich persönlich werde es auf jeden Fall mir angucken. Aber, also, ob ich es mag oder nicht, das kann ich natürlich nicht sagen. Aber ich finde diesen Ansatz sehr interessant. Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, wie es auch weitergeht. Oder auch in Workers and Resources. Was will ein Workers and Resources mit Teil 2 noch besser machen? Wo will es hingehen? Was will es noch machen? Wie will es sich weiterentwickeln? Ja? Will es einfach nur eine Version machen, quasi in Workers and Resources in, keine Ahnung, nicht dem sozialistischen Osten, sondern dem kapitalistischen Westen und dann 3 Spielmechaniken ändern, Skin über die Gebäude und neues Spiel? Man weiß es nicht.
Ich werfe da nochmal das Beispiel.
Auf jeden Fall ein sehr interessanter Punkt.
Ich werfe da nochmal das Beispiel ein. Frostpunk, ich weiß, es ist eine reine Frostpunk und Workers and Resources und in beiden Fällen geht es um Heizungen. Das ist eigentlich ganz cool.
Schlimm, ne?
Stimmt eigentlich. Ja. Es gibt viele Leute, die Frostpunk 2 vorgeworfen haben, oh, der erste Teil war besser, weil der erste Teil mehr so ein Survival-Spiel war. Und ich fand so, Teil 2 war schon deutlich mehr eher ein Gesellschaftsspiel. Hattest du den Eindruck, dass Frostpunk 2 ist es komplexer geworden? Ist es besser geworden? Oder haben sie sich da in ihrer Vision verrannt?
Also, es ist anders geworden. Aber ich glaube, ein Frostpunk 2 war zum Release nicht schlecht. Also, ich mochte das Spiel sehr gerne. Es hatte aber einige Unschönheiten, möchte ich es mal nennen, die jetzt weder auf die Komplexität noch auf irgendwas anderes zurückzuführen sind. Das sind bei einem Frostpunk 2 so ganz einfache Dinge wie, warum gibt es keinen Button für die Overlays, sondern warum kann ich die nur über irgendeine Tastenkombination erreichen? Ja? Und so eine rein spielmechanischen Dinge, wo ich mir denke, das hat eher so den Eindruck eines Early-Access-Titels. Und ich glaube, wenn man diese Sachen von vornherein besser gemacht hätte, hätten die Leute auch mit den Spielmechaniken an sich, die sich geändert hatten, weniger zu tun gehabt oder weniger Probleme. Also mir persönlich wäre es so gegangen. Mich haben tatsächlich eher diese Kleinigkeiten gestört, wie dass ich mir immer merken musste, wie komme ich jetzt auf ein bestimmtes Overlay, ohne dass ich irgendwo einen Button hatte, um die Overlays zu erreichen. Das ist das, was mich am meisten gestört hat. Aber das Spiel an sich eigentlich gar nicht so sehr. Das war halt, hat einen anderen Fokus gehabt. Das ist halt so, das kann man jetzt mögen oder nicht. Ich mochte das sehr gerne. Den eigentlichen Fokus des Spiels fand ich sehr, sehr interessant. Ich mochte das, muss ich ehrlich sagen.
Ich meine, gut, bei einem Assassin's Creed, ne, du hast Playtester und du kannst auch noch Sachen nachpatchen, aber da wird sich ja, glaube ich, abseits von Bugs ehrlich gesagt nicht mehr viel tun. Bei Bethesda-Spielen lässt man manche Bugs auch einfach drin. Also erstens, weil sie nicht die Ressourcen haben, sie rauszunehmen. Zweitens gehört es auch irgendwie zum Charme dazu. Und du hattest ja gesagt, Workers and Resources, das Spiel hat sich ja vor allem auch gerade noch weiterentwickelt. Ne? Das hat man, hat man quasi noch ausgebaut. Und deswegen finde ich auch gerade bei Strategiespielen, würde ich jedes Strategiespiel so ein bisschen in der Early Access sehen, weil sich danach ein Release noch sehr viel tut. Du brauchst einfach die Reaktionen aus der Community, damit die halt auch so Sachen angehen, die vielleicht der Entwickler auch nicht auf dem Schirm hat. Und deswegen sehe ich bei 11-Bit Studios auch immer, Frostpunk, der erste Teil, war abgeschlossen, als dann das Spiel halt auf Konsole rauskam, mit allen DLCs, mit allem drum und dran. Da war es für mich abgeschlossen. Und das Gleiche sehe ich beim zweiten Teil. Jetzt haben sie natürlich auch noch mehr Story nachgeliefert. Du wirst jetzt noch DLCs nachbekommen. Sie haben ganz viel Feintuning betrieben. Ich glaube, wir haben nicht das fertige Spiel noch nicht gespielt und das ist auch für mich vollkommen in Ordnung. Ich glaube, bei Strategiespielen müssen wir dann, klar, das beißt sich so ein bisschen mit dem Release-Kalender, nächsten Monat denken wir wieder an andere Spiele, aber ich bin dann auch so jemand, ich verfolge diese Spiele dann auch einfach noch jahrelang weiter, weil ich weiß, es ist noch nicht fertig. Ne, es wird noch besser.
Ja. Genau, ich mache das auch, richtig. Deswegen ich mache das ja bei Cities Skylines, habe ich jetzt, glaube ich, mein drittes Let's Play gehabt, bei Cities Skylines Teil 2 und man merkt halt, dass das Spiel tatsächlich immer besser und besser geworden ist über die, oh Gott, ich glaube, es sind sogar Jahre mittlerweile. Klar hat es immer noch Probleme, aber es ist schon deutlich besser geworden als zum Release. Und genauso ist es bei einem Workers, wenn ich mir überlege, wie ein Workers zum Release ausgesehen hat. Also das Spiel konnte halt eigentlich nichts, bis auf ein bisschen Kohle abproduzieren und den Leuten ein bisschen Essen liefern. Und das ist halt alles über die Entwicklungsphase erst dazugekommen. Und am Ende des Tages ist ein 1.0 weiß ich nicht, also ist es eigentlich auch nur ein Name, um einen gewissen Charme zu erzeugen, nämlich wir sind jetzt fertig, aber ein Spiel ist nie fertig. Also ich meine, ich persönlich komme ja aus der Software-Richtung, eine Software ist nie fertig und gerade auch so ein User-Interface ist nie fertig, da wird immer dran gewerkelt.
Finde ich, wie gesagt, spannend. Bei dem Assassin's Creed kannst du nicht mehr viel machen. Dann liefern sie meistens noch so Singleplayer-Inhalte nach.
Ja.
Was ich interessant finde, du hattest eben, irgendwann mal hast du so eine Zielgruppe geschaffen, die den einen ist es nicht komplex genug, den anderen ist es so einfach. Bei Dark Souls kann man an sich jetzt einfach einen Easy-Modus hinzufügen. Das ist dann mehr, das hat viel mit Gamer-Ehre und einem Ruf zu tun. Ich bin mittlerweile immer noch der Meinung, man könnte einen Easy-Modus hinzufügen, weil die Leute halt nicht gezwungen werden, diesen zu spielen. Und bei Strategiespielen denke ich mir, ihr könnt ja ein Spiel so komplex machen, wie ihr wollt, dann könnt ihr ja immer noch einen Modus hinzufügen, der einfach diese Mechaniken rausnimmt. Ich würde ein einfaches Spiel nicht komplexer machen, sondern ein komplexes Spiel einfacher. Und das ist irgendwie das beste Beispiel, finde ich. Ich finde es nicht besonders gut, aber ich finde es total interessant. Civilization, da hatte ich ja schon mal mit Writing Bull drüber gesprochen, er meinte, auf der einfachsten Ebene ist es ein Aufbauspiel. Und oft habe ich das Gefühl, ich klicke ganz viel und es passiert auch ganz viel, aber ich verstehe nur 10% von dem, was passiert. Aber scheitern tue ich nicht. Und dann kannst du dir immer noch sagen, okay, jetzt arbeite ich mich mal tiefer in diese Mechanik rein. Und das finde ich eigentlich, das könntest du so, dieses Prinzip könntest du auf viele Spiele anwenden. Siehst du da Potenzial oder denkst du, dass es so einfach gedacht ist?
Absolut. Das ist ja exakt der Start von Workers and Resources tatsächlich. Weil du am Anfang die Möglichkeit hast, 10 verschiedene Spielmechaniken zu deaktivieren oder nicht. Du kannst Kriminalität deaktivieren oder aktivieren. Du kannst Heizung aktivieren oder deaktivieren. Wenn du auf diesen ganzen Heizungskram keine Lust hast, kannst du auch Sibirien ohne Heizung spielen. Was für einen Sinn das macht, lassen wir mal dahingestellt sein, weil das das Kernprinzip der Karte ist, aber es geht. Du kannst den Verkehr auf einfach und komplex stellen. Dann, wenn du es auf einfach stellst, sind Signale egal, dann gibt es keine Staus, dann fahren sie einfach weiter. Du kannst die gesamte Energieversorgung deaktivieren, du kannst die Treibstoffversorgung deaktivieren, du kannst die Bedürfnisse der Bürger auf einfach stellen, dann sind sie halt mal einen Monat ohne Essen, oh mein Gott, dann fischen sie halt, wenn es einen Fisch gibt, oder jagen halt, ohne dass du es mitbekommst und all so eine Sache. Das ist alles möglich, sodass du wirklich ein ganz einfaches Spiel starten kannst, um dann eine Spielmechanik auch durchaus in der existierenden Republik immer stückchenweise hinzuzufügen. Und ich glaube, um da wieder den Move zu schlagen zu dem Thema, was wir schon mal hatten, zu diesem Spielezyklus, dass Spiele immer komplexer werden müssen, um die Hardcore-Gamer zu befriedigen, ich glaube, da ist das ein sehr guter Ansatz, um aus diesem ewigen Loop rauszukommen, dass du eben wie bei einem Worker sagst, ey, pass auf, ich mache das Spiel zwar komplex, gebe euch aber bei 10 bis 15 Spielmechaniken die Möglichkeit, das ab und an zu stellen, sodass Leute, Casual Gamer, die darauf keine Lust haben, ein ganz einfaches Aufbauspiel haben, Stadt bauen, paar Leute rumschieben, ein bisschen Kohle produzieren, kein Problem. Und Leute, die richtig die Hardcore-Erfahrung haben wollen, die machen sich die Schwierigkeitsmodi, die machen alles an und finden theoretisch ein ganz anderes Spiel vor, obwohl es das gleiche ist. Das finde ich einen extrem interessanten Ansatz, gerade um aus diesem ewigen Loop, du musst es komplexer machen und komplexer machen und komplexer machen, rauszukommen.
Aber dann, da du eben das Spiel mit das Beispiel Universalis angebracht hast, was war da der Fehler? Weil es an sich einfach nicht komplex genug ist, also weil die da nicht so viel in der Hinterhand haben.
Wo meinst du, bei Paradox?
Ja.
Nee, das war einfach nur ein Beispiel wegen Europa Universalis 5. Weil die Idee war ja, dass man gerade auch mit einem Crusader Kings ja eher in den Massenmarkt vorgestoßen ist, über reduzierte Spielmechaniken, dafür aber Spielmechaniken, die ja von allen bedient werden können, also von allen Spielern. Und ich habe das in vielen Foren auch gelesen, dass man wohl in Richtung Europa Universalis 5 bewusst jetzt wieder in die Tiefe gehen will, um mehr Spielmechaniken reinzubringen, um eben genau diesen Hardcore-Gamer zu befriedigen.
Und das klingt nach unserer Theorie halt, als ob du die Komplexität erstmal reinsetzen müsstest, die noch gar nicht vorhanden ist. Und ich habe irgendwie die Vermutung,
Genau.
dass das nicht geht, weil man das Spiel dann von Grund auf ändern muss. Also, wie gesagt, ne, unsere
Ja.
Theorie, liebe Entwickelnde, die Deutsche Bahn hört ja heute auch zu. Erst was Komplexes bauen und dann einfach vereinfachen. Also, genauso wie bei Spielen mit einem einfachen Modus und einem Story-Modus.
Ja.
Das ist an sich, ich meine, wir sind keine Devs, wir sind nur irgendwelche Großmäuler, die euch das jetzt erzählen. Aber rein philosophisch her würde ich es halt so verstehen. Aber das wird wahrscheinlich an anderen Schrauben liegen, die wir gerade nicht im Blick haben. Aber es sei euch hiermit empfohlen, es sei euch hiermit an die Hand gegeben. Wenn du, Strategie-Nerd, eine Akademie heraufziehst, jetzt mal abseits von deinen Tutorials, was würdest du deinen Schülern, deinen Studierenden, was würdest du denen beibringen? Was sind die Fähigkeiten, die sie haben müssen, um jedes komplexe Spiel zu meistern, jetzt unabhängig davon, dass sie in ihren Urlaubszeiten lernen sollen, einen Ball nicht durch Gedankenkraft zu bewegen?
Das Wichtigste ist tatsächlich, nicht oder versuchen, nicht zu verzweifeln, sondern versuchen, aus den Fehlern, die man gemacht hat, zu lernen. Das ist das, was du auch schon angesprochen hast. Wenn etwas schief geht, und das wird bei so komplexen Games wie Workers und Resources zwangsweise gehen, dann versuchen, daraus zu lernen. Mich hat einmal jemand in den Kommentaren gefragt, warum kannst du dieses Spiel so gut spielen? Und meine Antwort war, weil ich schon mindestens 5-mal eine Republik durch den Heizungstod verloren habe. Und versucht habe, dann eben daraus zu lernen, wie ich eine Heizung so effektiv baue, dass es eben nicht mehr kaputt geht am Anfang. Das ist im Prinzip der Grund. Frust erzeugt jedes Spiel. Wichtig ist immer, sich nicht vor diesem Frust übermannen zu lassen, sondern wirklich weiterzumachen. Versuchen, das Problem zu lösen und zu gucken, dass man irgendwie eine Lösung findet. Gerne auch natürlich gemeinsam mit anderen Spielern und Spielerinnen dann in entsprechenden Foren oder mit Diskussionen oder eine Multiplayer-Partie oder sowas. Aber das, glaube ich, ist für mich immer sehr, sehr wichtig, dass man wirklich versucht, am Ball zu bleiben und zu versuchen, die Probleme zu lösen. Selbst wenn man mal gescheitert ist.
Das ist so interessant, weil ich ja eben dieses Beispiel aufgemacht habe, ne, auf dem Schlachtfeld 1000 Entscheidungen treffen. Und ich glaube, der
Ja.
Grund, warum ich die richtigen treffe, ist, weil ich die falschen alle in so Nebel-Silhouetten neben mir sehe. Ne? Weil ich schon mal hier
Genau.
war und schon mal gescheitert bin. Und
Ja, genau.
Dadurch richte
Richtig.
Ich bei mir so im Kopf ein Alarmsystem an, auch gerade bei Frostpunk. Ne? Achte mal wieder auf die Nahrung, achte mal wieder aufs Dings, auf die Hitze, achte aufs
Genau.
Geld etc. Und man spielt diese Spiele, weil man ja frustriert werden will und weil man ja diesen
Ja.
Frust quasi besiegen will. Und ich glaube, so das Beste ist, gerade bei so einer Frostpunk 2-Kampagne, wenn man dann anfängt, irgendwie so zu roleplayen, so versehentlich, ne, anfängt zu murmeln und so, vertraut mir mal, ich krieg das hin, jetzt kommt mir nicht mit dem Scheiß, ich mach das schon, jetzt nervt mich nicht. Das ist immer das Beste. Es
Genau,
ist immer das
wird
Beste.
Schon. Ja, das kenne ich. Ja, das
habe
ich auch
immer
schon.
So als Vater oder Mutter da steht und sagt, jetzt chillt mal, ja, minus 120 Grad sind kalt, aber wir haben genügend Kohle, alles gut. Wir schmelzen den Erdkern einfach, das passt schon.
Genau, richtig. Ja.
Ne? Wenn du verzweifelst,
Ja.
verzweifeln deine Leute auch. Das ist immer ganz, ganz, ganz toll. Aber gut, ich habe schon mal mitbekommen, auf deiner Akademie habe ich Lektion 1 schon mal gelernt. Ne? Aus Fehlern sind unsere Freunde. Fehler sind unsere Freunde, denn aus ihnen lernen wir, aus ihnen werden wir stärker.
Ja,
sehr schön.
Genau, richtig. Genau.
Sehr, sehr schön. Ich präsentiere dir noch zum Abschluss und eigentlich könnte es ja ewig weitergehen, aber diese Partie hat zumindest auch dann erstmal ein Ende, bevor sie dann weitergeht. Ich präsentiere dir mal eine Liste von dem lieben Magazin Game Rant, die komplexesten Spiele gerankt haben. Und ich bin mal der Meinung,
oh ja.
einfach so zum Abschluss, wie du das bewertest, ob du das genauso siehst oder ob du die Spiele spielen willst, dann kriegst du ein paar Empfehlungen für deinen Kanal. Platz 8, Distant Worlds 2.
Absolut. Definitiv. Ja. Bin ich absolut dabei.
Strategie-Nerd bewertet, Platz 8 ist vollkommen in Ordnung. Ich bin mal gespannt, wann du austickst. Nee, das müsste höher, das müsste niedriger, das dürfte da gar nicht drin sein. Platz 7, Victoria 2.
Habe ich tatsächlich nie gespielt.
Dann sei es dir empfohlen. Es ist anscheinend auf Platz 7 laut GameRant. Der Artikel ist vom März 2024, das ist aktuell.
Oh.
Diese Liste ist brandaktuell, die ist noch frisch heiß aus dem Ofen.
Ja.
Crusader Kings 3 auf der 6.
In der aktuellen Fassung 2024 Ja, kann man so. Ja, ist durchaus okay.
Achsel und Schulterzucken vom Strategie-Nerd zum Platz 6 von Crusader Kings 3. Platz 5, Europa Universalis 4.
Absolut, ja. Absolut.
Okay, und jetzt wird es nur noch schlimmer. Das fand ich super interessant, das kannte ich gar nicht. Gerade weil ich mag ja Settings, die mal was anderes bieten. Platz 4, Shadow Empire, ein postapokalyptisches, großes Strategie, also Grand Strategy Game.
Hätte ich fast sogar noch höher gesehen. Absolut. Ja. Ein absolutes Liebhaberspiel, definitiv. Mega klasse.
Das sieht super nicht fotogen aus. Das ist bei mir immer vor allem bei Thumbs immer so, was packst du auf Thumb? Gott sei Dank haben sie was, das irgendwelche Grafiken oder, ne, aber das ist ja super unfotogen.
Genau, ist es. Es sieht auch überhaupt nicht gut aus, hat aber so unglaublich viele sehr gute Spielmechaniken. Wahnsinn. Ich frage mich, wenn das nur so weit unten ist, was dann da noch drüber kommt. Ich habe eine Vermutung, wer noch dabei sein könnte.
Ich finde, es gibt ja diesen bekannten Satz, bewerte ein Buch niemals nach seinem Umschlag. Und ich finde immer, bewerte ein Strategiespiel niemals nach seinem Screenshot. Weil der Spaß verbirgt sich in den Tools und in den Menüs.
Ja. Also Shadow Empire, das ist wirklich so ein Liebhaberspiel. Ich habe es seit Ewigkeiten auf meiner Platte draus, war einer der ersten Games auf meinem Kanal, die ich gezeigt habe. Und ich hab so keine Zeit für dieses Spiel, obwohl es so viel mehr Liebe verdient hätte, weil es so unglaublich gut ist.
Platz 3, Hearts of Iron 4.
Ja. Ich jetzt persönlich unter Shadow Empire einsortiert, aber ja, wenn man diese ganzen Kampfmechaniken mit dazu nimmt, ja, ist okay.
Wir sehen ein Muster. Je weiter wir diesen Berg steigen, desto unzufriedener wirst du.
Ich bin sehr gespannt, was auf Platz 1 und 2 kommt. Ich hätte eine Vermutung, aber ich bin mal gespannt, ob die mit dabei ist.
Platz 2 habe ich noch nie von gehört. Aurora 4X.
Sagt mir auch nichts.
Release 2004. Der Developer ist Steve Wormsley. Und es ist ein Text-Heavy-Game. Und es sieht wirklich aus, als wie diese Flugradare, die du vielleicht kennst. Ne?
Ja.
Es schicke ich dir rüber von 2004. Da bin ich mal super gespannt, ob das überhaupt noch in irgendeiner Weise spielbar ist. Oh, Platz 1. Jetzt bin ich mal gespannt, ob du darauf vermute mal, und ich denke, du wirst falsch liegen, was die auf Platz 1 gewählt haben.
Dwarf Fortress.
Nee, aber interessanter Guess. Du hast noch zwei Versuche.
Spannend. Boah. Was kann denn noch komplexer sein? Ja, dann Workers and Resources natürlich.
Ich meine, das ist heute eine einzige Werbesendung für Workers and Resources und Frostpunk. Bitte immer an die Heizung denken, meine Lieben.
Genau,
Platz 1. Gary Grigsby's War in the East 2.
Ja, natürlich. Das war natürlich. Warum bin ich darauf nicht gekommen? Ja.
Warum bist du darauf nicht gekommen?
Absolut 100% verdienter Platz 1. Und ich habe das gesamte Handbuch gelesen vor meinem Let's Play. Ich habe ungelogen, ich habe damals einen Vorabzugang bekommen, liebe Grüße, und habe mir das gesamte Handbuch durchgelesen, weil ich dieses Spiel so unglaublich gut finde. Und man hat mich dafür gefragt, sag mal, bist du des Wahnsinns? Ich habe gesagt, ja, so vielleicht so ein bisschen, aber das ist ein so unglaublich gutes Spiel.
Und
Wahnsinn.
Ne, es sieht auch umso absolut hässlich aus. Also,
du kannst bei diesem Spiel bis auf die Details des Piloten, des Flugzeugs, der Staffel gehen und den Piloten managen des Flugzeugs und das ist unglaublich. Ein unglaublich gutes Spiel. Stimmt. Ich vermisse ein bisschen Dwarf Fortress, die Steam-Version, die auch sehr komplex ist als Aufbauspiel. Aber ansonsten eine durchaus verständliche Liste, ja.
Wie schwer willst du sein? Antwort ja.
War in the East 2. Wahnsinn.
Ich zeig dir ich nenne dir mal ein anderes Spiel, was ich strategisch sehr, sehr interessant finde. Und vielleicht hast du eine Meinung dazu. Ist dir das Spiel Foxhole vom Entwickler Siege Camp ein Begriff?
Sagt mir tatsächlich gar nichts, nee.
Dieses Spiel ist sehr interessant. Es sieht von den Screenshots aus, als sei es ein RTS. Aber jede Einheit, die dort rumläuft, in diesem Krieg zwischen zwei fiktiven Fraktionen, ist ein einzelner Spieler.
Echt?
Das ist ein Weltkriegsspiel, das quasi eine gesamte Community leiten muss, von der Produktion der Waffen bis hin zu der Logistik an die Front und dann bei der Logistik, also bei der Front halt sterben wie Kanonenfutter.
Wow.
Sei dir wärmstens empfohlen. Die haben schon über 100 Kriege geführt. Und jedes Mal, wenn ein Krieg, also wenn alle Territorien besetzt sind, dann fängt es wieder von vorne an. Und die haben tatsächlich auch Tags- und Nachtschichten.
Wow.
Foxhole.
Guck ich mir mal an. Wahnsinn.
Das ist Wahnsinn. Und das würde ich sehr, sehr spannend finden, wenn ich dich da mal reinschicke und 3 Wochen später, na, wie geht's dir denn so? Ah, das hättest du mir niemals empfehlen dürfen. Wir gewinnen jetzt schon zum 4. Mal.
Oh ja.
Sehr, sehr schön. Sehr schön.
Ja, gucke ich mir gerne an. Dankeschön.
Gerne, gerne, gerne. Und damit komme ich zu meiner letzten Frage. Und ihr merkt, ne, wir sind gerade so ein bisschen so in den Anfangsdiskussionen erstmal darüber sprechen, ne, was macht ein Aufbauspiel aus? Was ist Komplexität? Wonach muss die schmecken? Und wie sieht denn die Ressourcenkette Langeweile aus? Komme ich zu meinem letzten, zu meiner letzten beliebten Frage hierbei. Der Strategie-Nerd. Womit ich dich anspreche. Mhm. Wie sähe dein Traumspiel aus, das heute noch nicht entwickelt worden ist und das wahrscheinlich du entwickeln musst, damit es überhaupt kommt?
Das verrate ich nicht. Und warum? Weil ich es tatsächlich gerade entwickle.
Ha, seht ihr mal, das Beste kommt zum Schluss.
Ich bin ja früher Software entwickelt und war ja früher auch, habe früher Software entwickelt im Embedded-Bereich. Und entwickle tatsächlich gerade ein Spiel mit Unity. Deswegen möchte ich dazu tatsächlich nichts verraten.
Und da wir ja an sich sonst in diesem Podcast immer exklusive Infos bekommen, was ist die eine Info, die du droppen kannst, die dir nicht wehtut?
Es wird ein 4X-Game sein.
Und ihr könnt mir in den Kommentaren nicht sagen, dass ich es nicht versucht hätte. Aber das habe ich euch rausgehandelt. Diese Ressource habe ich aus dem Bergwerk mitgebracht. Sehr, sehr spannend. Kannst du da schon mal so einen Einblick geben, wann das vermutlich rauskommen wird?
Nein, keine Chance. Also ich ist wirklich, es ist ein ganz frühen Stadium.
Okay,
ich nach 2030? Ich habe sehr viele Ideen, bin auch dabei jetzt gerade die ganzen Spielmechaniken mir im Kopf zu überlegen und das alles niederzuschreiben und das dann zu entwickeln. Es soll ein Spiel werden, dessen Kombination es so in der Form noch nicht gibt.
Spannend, 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 spannend. Nach 2030 erschienen? Oder sollte es dann erscheinen?
Oh Gott, ich hoffe, ich schaffe es vorher.
Spätestens vor 2040. Bin ich sehr gespannt. Ja. Komm bitte dann sofort auf mich zu. Da besteht dann da, glaube ich, Rede- und Interviewbedarf. Sehr gerne. Finde ich immer ganz, ganz toll. Ich glaube, das, was ich mal interessant fand, die GameStar schickt mich ja manchmal rüber, ne, um zu gucken, warum existieren manche Spiele noch, ne, und wer steckt dahinter. Und es gibt zum Beispiel ein Pirates of the Caribbean-Spiel, das heute immer noch läuft, weil die Community es nie fallen gelassen hat. Und lustigerweise, erstens sind unter den letzten Nerds, die daran mitentwickeln, sind tatsächlich sogar Leute, die segeln, also Seefahrt studiert haben. Also das sind wirkliche Leute, die auf Schiffen arbeiten. Und cool. Leute, die an sowas mitwirken, arbeiten heute tatsächlich, nachdem sie mit Modden angefangen haben, sind sie tatsächlich bei Piratenspielen mit am Werkeln. Tatsächlich in.
Das ist ja cool.
Das ist so cool.
Ja.
Leidenschaft, du findest immer deinen Weg. So könnte man Jurassic Park auch anders zitieren. Sehr, sehr toll, sehr, sehr toll. Vielen, vielen Dank. Möchtest du Leuten irgendwas auf den Weg geben? Ich meine, wenn ich deine Akademie absolviert habe oder die anderen Leute deine Akademie absolviert haben, was ist derjenige Satz, den du den Leuten auf den Weg gibst oder ins Ohr flüsterst, sobald du ihnen das Diplom überreichst?
Niemals aufgeben.
Und verdammt seien diese Heizungen.
Ja. Tatsächlich ein Satz. Also jetzt wirklich einen Satz, den ich auch so von unserem Professor in der Universität gehört habe und der mich immer zum Nachdenken angeregt hat. Wenn du vorne an einem Rädchen drehst, dreh dich immer um und gucke, was hinter dir passiert. Denn wenn du vorne an einem Rädchen drehst, passiert immer im Hintergrund hinter dir auch irgendwas. Wow. Das ist der Satz, der mich auch immer bei Aufbauspielen umtreibt, gerade bei einem Workers. Wenn du vorne an einem Rädchen irgendwo drehst, guck immer nach hinten, was passiert. Deswegen mache ich immer in regelmäßigen Abständen in all meinen größeren Let's Plays Statistikfolgen, um eben zu gucken, was hinten passiert ist, wenn ich vorne an drei Rädchen gedreht habe. Und den Satz, den werde ich wahrscheinlich so schnell nicht vergessen. Und das ist der Satz, den ich allen Spielern und Spielerinnen gerne mit auf den Weg gebe. Wenn ihr vorne an einem Rädchen dreht, dreht euch immer um und guckt, was hinten passiert ist. denn es passiert immer irgendwas.
Aktion, Reaktion, Kausalität, Chaostheorie, genau. Ne? Und unser Vermögen oder unsere Aufgabe, dieses Chaos zu bändigen. Und wenn es dann gebändigt ist, dann suchen wir uns eben ein neues Chaos. Ich bin stark dafür, sobald die Akademie steht und man dann ein kostenloses Exemplar deines Spiels bekommt und auch eine Brosche, die eine goldene oder platine Heizung zeigt. bitte, die deine Platin-Trophäe oder was auch immer, das letzte Achievement muss bei dir eiserne Heizung heißen oder so. Das fände ich super witzig.
Das schreibe ich mir auf, die eiserne Heizung.
Für die Leute, die das irgendwann mal ausgraben und raushören, warum eigentlich dieses Achievement danach benannt worden ist, es lag an Workers and Resources und es lag an Frostpunk, denn da auch das ist mein größter Endgegner, die Heizung, und möge sie während des minus 120 Grad Sturms durchhalten. Ich finde auch keinen Soundtrack besser benannt. The City Must Survive, das ist doch, das ist das, was ich den Leuten immer zuschreie, so, ihr müsst überleben, wir halten durch. Vielen, vielen Dank, der Strategie-Nerd, dass du heute da warst.
Ja, sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte.
Komm unbedingt wieder, lass uns noch über mehrere Aspekte sprechen, lass uns noch mehr dieses unglaubliche Genre ergründen. Ich werte das Schweigen als Zustimmung.
Ja, entschuldige, ja.
Kein Thema.
Ja.
Ja, ja.
Ja.
Er hat genickt und ich habe es nicht gesehen in einem Podcast. Sehr gut. Leute, wenn ihr das hier auf YouTube gehört habt, wisst ihr, dass es das auch bei Spotify und Apple gibt. Also da, wo ihr eben Podcasts findet, werdet ihr auch diesen Podcast finden. Auf YouTube kriegt ihr noch Gameplay zu sehen. Auf Spotify und Apple hört ihr nur unsere charmanten Stimmen. Und wenn ihr noch an Bonus-Content interessiert seid, wenn ihr sagt, das reicht mir noch nicht, ich will noch die letzten 10% haben, dann schaut auf Steady vorbei oder überlegt, ob ihr eine YouTube-Kanalmitgliedschaft macht, dann kriegt ihr nämlich den ganzen tollen Bonus-Content, Reportagen, Interviews, Expertengespräche, Deep Dives, also Pixel-für-Pixel-Analysen ausgewählter Spiele, Silent Hill 2, GTA, Cyberpunk, Last of Us, vielleicht mache ich auch mal was zu einem Aufbauspiel, das wäre interessant, Frostpunk, egal, dann schaut in die Videobeschreibung. In diesem Sinne, live das Leben und embrace das Chaos, und wenn ihr ein Rädchen dreht, dann schaut hinter euch, ob da nicht irgendwie die Hütte anfängt zu brennen. In dem Sinne, ciao, haut rein.
Macht's gut.
Ciao.